WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
3. August 1859. Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.
Okay, gute Nachricht. Wir brauchen den Zahn nicht zu ziehen. Wir müssen nur ein wenig bohren.
Kein Bohren.
Kein Bohren?
Kein Bohren. Ich hasse das. Sie geben mir eine Betäubung, ziehen den Zahn raus und wir sind weiter Freunde, okay?
Gut.
Der Zahnschmerz ist, abgesehen vom Tod, der größte und grausamste aller Schmerzen.
Als der römische Arzt Celsus im 1. Jahrhundert nach Christus diese Feststellung traf, war er nicht der Erste, der sich mit Zahnweh herumplagte. Schon immer bereitete das Kauwerkzeug den Menschen Qualen. Auf einer altbabylonischen Tontafel um 2000 vor Christus findet sich sogar die erste Karies-Entstehungstheorie.
Es ist ein Wurm, der das Gebiss zerfrisst.
Auch in den Zähnen gekrönter Häupter war der Wurm drin. Ein deutscher Reisender schrieb im Jahr 1598 über das Aussehen der englischen Königin Elisabeth I.
Ihr Gesicht ist länglich, ihre Haut hell, aber runzlig. Ihre Augen sind klein, aber sehr dunkel und freundlich. Sie hat eine leichte Hakennase, ihre Lippen sind schmal und ihre Zähne schwarz. Ein Mangel, an dem die Engländer deshalb zu kranken scheinen, weil sie allzu viel Zucker verwenden.
Knapp 100 Jahre später wird aus Frankreich berichtet, der gerade erst 38 Jahre alte Sonnenkönig Ludwig XIV. Habe ein sehr schlechtes Gebiss.
Sämtliche Zähne waren ihm auf der linken Seite gezogen und es war danach ein Loch im Kiefer übrig geblieben, durch das ihm bei jedem Trinken und Gurgeln das Wasser aus der Nase wie aus einer Fontäne herauslief. Das Loch war durch Abriss des Oberkieferknochens, der mit dem Zahn herausgezogen war, entstanden. Der Knochen in der Umgebung des Loches war kariös und es entleerte sich jauchige Flüssigkeit von üblem Geruch.
Der Glaube an den Zahnwurm hielt sich in Europa hartnäckig bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch mehr Angst als vor dem gefräßigen Parasiten hatten die Menschen nur vor dem Zahnarzt.
Das fing schon damit an, dass sie keine geeigneten Möglichkeiten der Anästhesie oder der Narkose vorfanden und häufig nur insuffiziente Mittel wie zum Beispiel das Einflößen von Alkohol zur Verfügung hatten.
Dominik Groß ist Medizinhistoriker an der Technischen Hochschule Aachen. Und er ist Zahnarzt, also Angehöriger einer Berufsgruppe, über die in der königlich privilegierten Berlinerischen Zeitung von 1771 stand:
Seiltänzer, Gaukler, Luftspringer, Zahnärzte und dergleichen herumziehendes Gesindel.
Das hatte aber auch damit zu tun, dass die Zahnärzte anders als heute keine akademisch ausgebildeten Anhänger einer Berufsgruppe waren, sondern dass das im Wesentlichen Behandler waren, die nach einer Tertiärreife in der Schule eine Ausbildung zum Zahnarzt durchlaufen hatten, die nicht sehr hochwertig war und die deshalb in der Bevölkerung auch mit großem Argwohn angeschaut wurde.
Darüber hinaus hatte der Zahnarzt damals auch noch das Problem, den Patienten begreiflich zu machen, dass er besser war als die sogenannten Zahnkünstler.
Das waren Leute, die eigentlich gar keine Ausbildung hatten, die sich aus dem Goldarbeiterstand entwickelt hatten oder die einfach so die Zahnheilkunde praktizierten, ohne Qualifikation und die sich sehr schwer nur unterscheiden ließen von den sogenannten echten Zahnärzten.
Die Zahnbrecher oder Zahnreißer galten als eine der Hauptattraktionen auf jedem Jahrmarkt. Sie waren gleichzeitig Possenreißer und Zauberer. Zur allgemeinen Erheiterung der Massen wurden den Leidenden die Zähne gezogen, wobei die Schreie der Opfer mit Pauken und Trompeten übertönt wurden.
Die Zahnärzte waren von der Konkurrenz umzingelt.
Auf der einen Seite der akademische Arzt, der auf die Zahnärzte herabschaute und der selber auch berechtigt war, wenn er das wollte, Zahnbehandlungen durchzuführen. Nur wollten die meisten Ärzte das nicht, weil es in so niedrigem Ansehen stand, Zähne zu ziehen. Und zum anderen waren sie aber auch bedroht durch diese Zahnkünstler, die noch weniger Ausbildung aufwiesen als sie, die aber auch Zahnbehandlung anboten und das zu sehr geringen Preisen. Wir würden heute sagen, zu Dumpingpreisen.
In dieser schwierigen Situation beschlossen die Zahnärzte, sich zu organisieren. Am 3. August 1859 gründeten sie in Berlin den Zentralverein Deutscher Zahnärzte,
den wir heute kennen als Deutsche Gesellschaft für Zahnmund- und Kieferheilkunde.
Zu dieser Zeit gab es im ganzen Bereich des Deutschen Bundes nur 250 Zahnärzte.
Und von diesen 250 haben 21 den beschwerlichen Weg auf sich genommen, nach Berlin zu fahren, dort an der Gründungsversammlung teilzunehmen und diesen Verein ins Leben zu rufen.
Der Zentralverein Deutscher Zahnärzte veranstaltete wissenschaftliche Tagungen und forderte vehement die Verbesserung der zahnärztlichen Ausbildung.
Das hat er dann 1909 geschafft. Also 1909 konnte man endlich das Abitur durchsetzen als Studienvoraussetzung. Und daran geknüpft war dann endlich das Studium an der medizinischen Fakultät. Vor 1909 und vor dem Abitur als Studienvoraussetzung konnte man gar nicht an der medizinischen Fakultät studieren, sondern man musste an der philosophischen Fakultät studieren. Was natürlich für eine Person, die sich als Arzt gesehen hat oder zumindest als Mediziner, eine Diskreditierung war.
Die Nachfrage nach zahnärztlichen Maßnahmen war noch sehr begrenzt. Das lag auch an dem geringen zahnhygienischen Bewusstsein in der Bevölkerung. Bis zum 19. Jahrhundert war Zahnpflege reine Frauensache. Männer, die sich die Zähne putzten, wurden als dekadent bezeichnet.
Dieser junge Mann hat Mundgeruch.
Wenn überhaupt Mundpflegemittel verwendet wurden, enthielten sie Zutaten wie
Salz und gemahlenen Bimsstein.
1880, gut 20 Jahre nach Gründung des CVDZ, kamen auf einen Zahnarzt immer noch drei Laienbehandler. In einer Aufstellung wurde die frühere berufliche Tätigkeit jener Zahnkünstler veröffentlicht. Hierunter fanden sich Barbiere, Friseure, Tierärzte, Goldarbeiter, Uhrmacher, Malergehilfen, Buchhändler, Wirte, Schauspieler und Kaminfeger. Möglich war der berufliche Quereinstieg durch die sogenannte Kurierfreiheit.
Das bedeutete, dass man mit Gründung des Norddeutschen Bundes frei war zu kurieren, ohne dass man eine Ausbildung hatte durchlaufen müssen. Also jeder konnte als Laie behandeln. Er durfte sich nur nicht Arzt nennen und er durfte sich nicht Zahnarzt nennen, aber er durfte diese Tätigkeiten ausüben.
In den 1880er Jahren wurde aus der Bezeichnung Zahnkünstler der Titel Dentist von Dentes, Zähne. Die Mitglieder des Zentralvereins der Deutschen Zahnärzte setzten alles daran, sich mit dieser Konkurrenz zu einigen oder besser noch, diese Konkurrenz loszuwerden.
Das Gegenteil ist passiert. In den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts haben die Dentisten so eine Art Ausbildungsweg für sich durchsetzen können, also eine abgespeckte Zahnarztausbildung. Und das hatte aber zum Ergebnis, dass sie in gewisser Weise auch geadelt waren, weil sie jetzt einen Qualifikationsnachweis hatten, der zwar sehr gering war, aber der sie immerhin in den Stand versetzt hat, gegenüber den Zahnärzten zu sagen, wir sind auch wer und wir haben auch was gelernt und so schnell kriegt er uns nicht weg vom Markt.
Erst ab 1919 war es den Zahnärzten erlaubt, im eigenen Fach zu promovieren, also den Doktortitel zu erwerben. Wer vorher den akademischen Titel haben wollte, zog dafür nach Amerika. Doch nicht überall, wo Doktor drauf stand, war auch Doktor drin.
Manche haben aber auch den Weg abgekürzt, indem sie einfach so ein Schwindeldiplom erworben haben. Das heißt, sie haben Geld nach Amerika geschickt und im Gegenzug ein Diplom erhalten, ein gefälschtes, was einen amerikanischen Doktortitel suggerierte. Und das haben natürlich im großen Stil die Dentisten gemacht, denn die hatten ja auch nach 1919 keine Möglichkeit zu promovieren. Und so kam es, dass die von Anfang an sehr beherzt versucht haben, in den USA ein solches Diplom zu erwerben.
Aus Amerika kam auch die erste Fußtretbohrmaschine. Sie lief bereits auf 2000 Umdrehungen in der Minute und wurde auch in Europa sofort begeistert aufgenommen. Denn sie war wesentlich schneller als ein Handbohrer, dessen Einsatz gefürchtet war.
Es erforderte großes Geschick des behandelnden Arztes und eine schier übermenschliche Tapferkeit des Patienten. Der größte Nachteil war die langsame Drehung des Bohrers. Der Zahnarzt hielt die erhitzte Metallspitze zwischen Daumen und Zeigefinger, während er gleichzeitig auf den Zahn drückte.
Du, Karius.
Ja, Taktus.
Was gibt's denn?
Miller fand heraus, dass durch die Gärung von Kohlehydraten vor allem Milchsäure gebildet wird und auch, dass Milchsäure den Zahnschmelz angreift. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es möglich, Zahnbürsten mit Kunststoffborsten und Zahnpasta herzustellen. Die maschinelle Fertigung machte die Produkte billiger und für mehr Menschen erschwinglich. Die Verbreitung von Karies konnte dadurch deutlich eingedämmt werden.
Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt!
Freuen konnte sich auch der Zentralverein, denn die deutschen Zahnärzte hatten wieder einen Fortschritt zur Hebung des Ansehens ihres Berufsstandes errungen.
1923 durfte man sich erstmals in der Zahnmedizin auch habilitieren, also Professor werden. Und das waren so die wesentlichen Errungenschaften des Vereins am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Dann kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie verpassten den Zahnärzten einen Reichszahnärzteführer und dieser verpasste dem Zentralverein Deutscher Zahnärzte einen neuen Namen.
Der Begriff Deutsche Gesellschaft für Zahnmund- und Kieferheilkunde ist eine Erfindung des Dritten Reiches. Erst 1933 ist diese Umbenennung erfolgt und man muss schon sagen, es gab wenig merklichen Widerstand. Man hat doch relativ schnell auf die neuen politischen Strömungen reagiert und hat sich doch sehr angepasst verhalten. Wobei wir fairerweise sagen müssen, diese Gleichschaltung gab es ja nicht nur bei den Zahnärzten und ähnlich angepasst lief es auch bei vielen anderen Berufsgruppen ab.
Das Ende des Zweiten Weltkriegs brachte das Vorübergehende aus der Gesellschaft, denn die Alliierten hatten ein Vereinsverbot verfügt.
1949 hat man sich wieder zusammengefunden. Man hat dann die erste Zeitschrift, die schon bestand, die Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, die hat man kurzerhand zum neuen Vereinsorgan genannt. Das ist sie heute noch. Und damit ging es dann wieder los.
Der nächste bitte.
Für Zahnprothesen wurden nun nicht mehr Elfenbein, Holz oder Walrosszähne verwendet, sondern vorwiegend Kunststoff.
Das ist Frau Mittelstädt, eine von vielen, die ein künstliches Gebiss tragen. Sie sagte uns,
jetzt habe ich das Gefühl, meine echten Zähne wieder zu haben.
Und was war inzwischen aus den Zahnkünstlern geworden?
Die gab es leider aus der Sicht des Vereins immer noch. Erst 1952 kam es hier zu einem Ausgleich und der Deal lautete dann so, es werden keine neuen Dentisten mehr ausgebildet, aber die Dentisten, die es gibt, die können unter vereinfachten Bedingungen Zahnarzt werden.
Ich bin dein Zahnarzt und mein Beruf macht mir schrecklichen Spaß, denn ich bin Zahnarzt.
Dentisten mussten dann noch ein paar Fortbildungen absolvieren und wurden dann automatisch zu Zahnärzten befördert und man konnte sie dann nur durch den Doktortitel unterscheiden. Und das erklärt vielleicht auch, warum zu diesem Zeitpunkt nahezu jeder deutsche Zahnarzt promoviert hat, also einen Titel erworben hat, weil das die einzige Möglichkeit war, die ihm blieb, um von einem ehemaligen Dentisten, der dann auch Zahnarzt hieß, unterscheidbar zu sein.
Auch 150 Jahre nach der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde bemühen sich die Mitglieder immer noch darum, den Zahnarztberuf zu profilieren. Professor Dominik Groß.
Wir haben in der Zahnheilkunde eine relativ alte Prüfungsordnung, die doch sehr deutliche Unterschiede aufweist zur ärztlichen Approbationsordnung. Und die zahnärztlichen Standespolitiker, die wünschen eine Annäherung an die ärztliche Ausbildung, um die Zahnärzte wieder näher an den Arzt zu bringen.
Rund 18.000 Mitglieder hat die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde heute. Ein wichtiges Standbein ist ihre wissenschaftliche Arbeit.
Es geht darum, Karies früher zu entdecken. Es geht darum, zahnschonend zu präparieren, also Zahnsubstanz abzutragen. Es geht darum, möglichst wenig Schmerzen dabei erdulden zu müssen. Also es gibt ganz viele Baustellen oder Spielwiesen, wo sich die moderne Zahnheilkunde erprobt.
Hier ist Gebissmaterial voller Speisereste, voller Belag, voller Geruch.
Wissen Sie, wenn ich es mir recht überlege, sollten wir den Zahn ziehen.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de